Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es ist ein besonderer Moment. Vielleicht wie besonders der ist, ist mir vielleicht in dem Augenblick noch gar nicht klar.
Kirill Petrenko freut sich, die Berliner Philharmoniker freuen sich auch. Ist nun alles in Butter mit der ersten Saison des neuen Chefdirigenten? Das wollen wir wissen in dieser Stunde. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Was interessiert uns noch? Frontal gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich, wie die FPÖ die Pressefreiheit in Frage stellt. Dann fordert ein Appell: Schön langsam. Restauratoren kritisieren eine politisch motivierte, übereilte Sanierung von Notre Dame. Wir sind dabei, wenn sich hier junge, hoffnungsvolle Regisseurinnen und Regisseure bei einem Festival treffen und zeigen, wie weit das Theater gehen kann. Und nicht zuletzt fragen wir uns, was eigentlich passiert, wenn einem die Seele abhanden kommt. Davon erzählt das Hörspiel, das den Preis der Kriegsblinden bekommt.
Darf ich noch eine dumme Frage stellen? Das sind keine dummen Fragen, Susanne. Frag, was du willst. Du stellst dir die Seele nicht stofflich vor, oder? Ich stelle sie mir vor, wie wenn du durchgreifen könntest, wie ein Nebel.
Letztens in einem Nachrichtenjournal des ORF. Der Moderator Armin Wolf konfrontiert den FPÖ-Europakandidaten Harald Wilimski mit einer ausländerfeindlichen Karikatur des Parteinachwuchses, die viele Beobachter an die Nazis erinnert hat.
Also hier diese Parallelität zu ziehen, Herr Wolf, ist also allerletzte Schublade, indem Sie hier vom Stürmer ein Bild nehmen, das gegenüber einem Jugendplakat gegenüberstellen und den Eindruck erwecken, dass wir in der Nähe des Nationalsozialismus
sind.
Ist etwas, das nicht ohne Folgen bleiben kann. Das ist überhaupt etwas, was ich noch nicht erlebt habe im ORF. Das ist ein Jahr alt. Ja. Sie kommen heute damit, als wäre das irgendeine Geschichte, die jetzt neu gekommen wäre, die niemand enerviert hat. Ja. Die Sie jetzt einen Monat vor der EU-Wahl versuchen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hochzuziehen und zu skandalisieren. Ich halte das für einen Skandal der Sonderklasse.
Was hat der FPÖ-Mann da auch gesagt? Das Interview könne nicht ohne Folgen bleiben. Also eine offene Drohung gegen einen Journalisten. Und die Rechtsnationalen ließen nicht locker, fordern eine Beurlaubung des Moderators. Der deutsche Medienwissenschaftler Wolfgang Schulz sagte dazu heute bei uns dies hier.
Das ganz Entscheidende, glaube ich, ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk so eine Verankerung in der Bevölkerung hat, dass solche Übergriffe dann auch ganz eindeutig abgewehrt werden und die Gesellschaft sich dazu verhält und sagt, wir müssen hier unseren Rundfunk schützen und die Unabhängigkeit von Journalismus schützen.
Und am Telefon ist jetzt Armin Thurnherr. Er ist der Herausgeber des Wiener Magazins Der Falter. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Nun erleben wir nicht zum ersten Mal, dass der ORF, gerade auch in Person von Armin Wolf, in diesem Nachrichtenjournal immer mal wieder angegriffen wird von der FPÖ. Und jetzt, was Sie jetzt erlebt haben in den letzten Tagen, wie würden Sie das beschreiben? Ist es eine neue Qualität?
Nein, ganz so neue Qualität kann man es gar nicht nennen. Es ist auch schon auf Sendung mal gedroht worden. Es hat auch schon der FPÖ-Vorsitzende des Rundfunkrats sich ähnlich geäußert, der Herr Steger. Und es gab ja auch schon Attacken auf Facebook gegen Wolf, des FPÖ-Vorsitzenden Strache, die er dann wieder zurückziehen musste, wo er behauptet hat, dass Wolf lüge, ja, in Form eines angeblich scherzhaften Inserats. Also diese Kampagnen, die haben schon System und die gehen schon seit einiger Zeit.
Und warum personalisiert sich das so in dem Kollegen Armin Wolf?
Ja, Armin Wolf ist natürlich als Anchorman der Zeit im Bild 2 ein Journalist, der nicht von der Politik sich kontrollieren lässt und insofern für Politiker in Österreich gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal freundlich. Die haben noch immer nicht geschnallt, dass im ORF sich langsam die Journalistinnen und Journalisten eine Unabhängigkeit erkämpft haben, die eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch würdig ist, was nicht immer so war, muss man sagen. Und da ist Armin Wolf aufgrund seiner harten Fragen und seiner präzisen Vorbereitung gewissermaßen ein Symbol dafür.
Das heißt, der ORF hat sich in Ihren Augen erst in den letzten Jahren zu einem wirklich kritischen Medium entwickelt?
Der ORF hat immer das Problem gehabt, dass er sozusagen im Zangengriff der jeweiligen regierenden Partei oder Parteien war. Und erst seit etwa 10 Jahren oder vielleicht ein bisschen länger hat die Redaktion ganz geschickt es verstanden, sich mehr Unabhängigkeit zu erkämpfen. Das war früher in der Tat nicht immer so.
Und warum gibt es dann nicht so viele Angriffe von der SPÖ oder von der ÖVP?
Na, die FPÖ gibt natürlich Gelegenheit zur Kritik, verhält sich auch wesentlich ungeschickter als die ÖVP. Das war schon 2000 so, als erstmals die Partei damals noch unter Haider in einer Regierungskoalition war. Damals gab es ja auch offensive Ausritte gegen den ORF und eigentlich unvorstellbare Attacken. Ich kann mich erinnern, dass ich der Generalsekretär der FPÖ damals live in eine Diskussion von Auslandskorrespondenten einblenden ließ und die dort gemaßregelt hat. Also es wäre ungefähr so, wie wenn ein deutscher AfD-Politiker sich bei Anne Will einblenden ließe und dort irgendwie seinen Senf dazugäbe. Also da gab es schon unvorstellbare Szenen. Und das war natürlich gleichzeitig auch sehr ungeschickt. Und dieses Ungeschick legen Sie heute noch an den Tag. Es hat aber jetzt einen anderen Hintergrund, weil die FPÖ sozusagen in den Social Media, vor allem auf Facebook, eine sehr starke eigene Präsenz sich aufgebaut hat. Die haben auch einen eigenen YouTube-Kanal und so weiter. Und damit können sie jetzt sozusagen diese Attacken mit Desinformationen unterfüttern. Und das hat dann plötzlich ein etwas anderes Gewicht als damals.
Und wie stark ist diese, ich sag mal, informelle Internet-Gegenöffentlichkeit der FPÖ im Vergleich zu den klassischen Medien?
Ja, das ist für die FPÖ natürlich die Informations- oder Desinformationsquelle Nummer eins. Die FPÖ erklärt das auch damit, dass sie sozusagen sich von den traditionellen Medien immer ausgeschlossen gefühlt hat, mit gutem Grund auch, ja, weil man mit den Rechtsextremen natürlich wenig zu tun haben wollte und sich deswegen eigene Nachrichtenkanäle aufgebaut hat.
In der Logik weitergedacht, könnte man ja denken, dass die FPÖ sich mehr auf ihre ganz eigenen Medien, von ihr selbst betriebenen Medien konzentriert, also eben die sozialen Netzwerke und die eigenen Streams und bei YouTube und vielen anderen, und sich gar nicht so auf den ORF einschießen muss.
Nein, sie muss sich auf den ORF deswegen einschießen, weil der ORF noch immer das stärkste Medium in Österreich ist. Und weil natürlich dort Informationen in einer gewissen Qualität und unter gewissen Voraussetzungen nur verbreitet werden und auch eine gewisse Glaubwürdigkeit genießen. Das heißt, den ORF zu schwächen, heißt natürlich, die eigene Suböffentlichkeit zu stärken.
Und haben Sie den Eindruck, dass der FPÖ sukzessive gelingt, den ORF zu schwächen?
Bis jetzt noch nicht, aber sie versuchen es. Sie versuchen sozusagen über die Finanzierung das zu machen. Sie versuchen die Gebührenfinanzierung zu unterminieren oder abzuschaffen und durch eine Steuerfinanzierung zu ersetzen. Und das deklarierte Vorbild ist Dänemark. Das würden sie sich auch für Österreich vorstellen. Das ist für sie das Wesentliche, weil dieses starke Medium zu beherrschen, ist doch ein Schlüssel auch, um Wahlen zu gewinnen.
Unterhalten sich die anderen beiden Parteien, wie gesagt, also SPÖ, ÖVP generell, deutlich stärker zurück, was die Beeinflussung des ORF angeht im Vergleich zur FPÖ? Ist die FPÖ da alleine?
Na, die FPÖ attackiert, also die Strache-Partei, die attackiert den ORF, weil sie dort natürlich unter den Redakteuren in der absoluten Minderheit ist. Die SPÖ und die Grünen sind sozusagen personell dort stärker vorhanden unter den Redakteuren. Und die ÖVP kann darauf setzen, dass sie über ihren Einfluss im Management zum Zug kommt. Das heißt, die FPÖ ist dort natürlich objektiv in einer schlechteren Position und versucht deshalb, das Medium als Ganzes zu schwächen.
Könnte man dann vielleicht der FPÖ in Teilen recht geben, wenn man sagt, dass der ORF tatsächlich eben, was Sie gerade gesagt haben, politisch zumindest vom Personal her, von den Redakteurinnen und Redakteuren rot-grün geprägt ist und dadurch vielleicht so eine grundsätzliche gegnerische Haltung zur FPÖ entsteht, die manchmal vielleicht nicht immer journalistisch korrekt ist?
Also ich würde behaupten, dass der ORF natürlich durch Gesetz und durch seine Struktur sehr wohl um journalistische Korrektheit bemüht ist. Aber es ist halt das journalistische Milieu tatsächlich tendenziell eher nicht rechtsextrem ausgerichtet, sondern eher links der Mitte angesiedelt. Auch die Konservativen sind dort nicht überrepräsentiert. Man kann aber dem ORF jetzt nicht vorwerfen, dass er deswegen parteiisch agiert, wie es die FPÖ tut.
Und Sie bei Ihnen beim Falter, Sie sind ja ein privat finanziertes Medium. Wie verhält sich die FPÖ Ihnen gegenüber?
Ja, wir sind für die Regierung, nicht nur für die FPÖ, auch für die ÖVP, ein sogenanntes Feindmedium.
Also die so werden Regierung, Sie auch bezeichnet, das Feindmedium, mit dieser Begrifflichkeit.
Die Regierung inseriert nicht bei uns und die FPÖ unterstellt uns, wir wären Terroristen, Sympathisanten gewesen, was natürlich überhaupt nicht stimmt, und versucht uns halt zu diskreditieren, wo es geht.
Aber Sie bleiben stark?
Wir bleiben standhaft.
Armin Thronherr, der Herausgeber des Wiener Magazins Falter, über die sehr umstrittene Medienpolitik der FPÖ in Österreich. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
In 5 Jahren soll ja Notre Dame wieder sein wie neu. Präsident Macron will es so. Das Geld spielt bei den massiven Spenden auch keine Rolle. Aber genau vor diesem Tempo warnen jetzt hunderte Experten in einem Appell, der heute veröffentlicht wurde. Christiane Kess in Paris. Wer steht hinter diesem Appell?
Ja, es sind tatsächlich mehr als 1000 Experten zusammengekommen. Und zwar nicht nur französische, sondern auch internationale Architekten und Kunsthistoriker. Aus Deutschland ist zum Beispiel dabei der Leiter des Kölnischen Stadtmuseums, Mario Kramp. Und die haben in diesem offenen Brief in der Tageszeitung Le Figaro einen, wie ich finde, sehr eindringlichen Appell geschrieben, direkt an den Präsidenten. Also sie sprechen ihn auch direkt zu Beginn so an, Monsieur le Président. Und dann verweisen sie nochmal auf den Abend, als Notre Dame gebrannt hat. Und dann heißt es da, die Augen der ganzen Welt hätten sich auf Notre Dame gerichtet. Also nochmal dieser Beleg dafür, dass die Kathedrale nicht nur ein Monument der Pariser Katholiken ist oder der Franzosen oder der Europäer, sondern, so heißt es in diesem Appell, eines dieser Bauwerke, das die Genialität der verschiedenen Bauherren der Menschheit vererbt hat. Und man müsse die historische Tragweite dieser Katastrophe begreifen. Also es wird nochmal dieses ganze Ausmaß der Tragödie aufgemacht.
Und was genau befürchten die Autorinnen und Autoren dieses Appells?
Ja, schlichtweg, dass der Wiederaufbau zu schnell gehen könnte. Und man kennt den Plan ja. Emmanuel Macron hat da ja einen sehr ehrgeizigen Fahrplan vorgelegt. Und zwar auch recht kurz nach dem Brand schon. Innerhalb von 5 Jahren soll Notre Dame wieder aufgebaut werden. Noch schöner, so stellt sich Macron das zumindest vor. Und die Regierung hat auch angekündigt, damit es schneller geht, sollten bestimmte Ausnahmen vom Denkmalschutz erlaubt werden. Das Kulturministerium hat da zwar nochmal nachgelegt und hat gesagt, die sollen eng begrenzt werden. Aber das hat hier doch viele aufgeschreckt. Der Präsident, der sagt zwar auch, es müssten Experten angehört werden. Und die Regierung hat auch diesen Satz formuliert, die Welt schaut uns zu. Also man ist sich bewusst, da ist eine Aufmerksamkeit da. Die benötigten Bauarbeiten würden auch länger dauern als die Amtszeiten in der Politik. Auch das wird gesagt, das ist ja auch klar, denn dieser ganze Prozess ist ja verbunden mit einer neuen Gesetzgebung, die geschaffen werden muss, um diese internationale Ausschreibung überhaupt auf den Weg zu bringen. Dann gibt es einen Architektenwettbewerb. Also das ist ein langer Prozess, aber ich würde schon sagen, es ist für die Regierung eine Prestigefrage. Bis zu den Olympischen Spielen in Paris 2024 soll Notre Dame fertig sein. Und das hat Macron ja auch nochmal unterstrichen, als er dann seinen persönlichen Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau benannt hat. Das ist Frankreichs früherer Generalstabschef Jean-Louis Georgelin. Und das ist ein Militär und da haben sich eben auch viele gewundert. Und wenn wir uns mal auf der anderen Seite anhören, was zum Beispiel Alexandre Gardy sagt, ein Kunsthistoriker und er ist auch Präsident einer Denkmalschutzgesellschaft hier und einer der Unterzeichner dieses Appells, dann wird eigentlich diese ganze Diskrepanz zwischen der Regierung und den Experten auf der anderen Seite deutlich.
Si jamais il faut 10 ans pour le restaurer, eh ben on prendra 10 ans. Il faut jamais dire 5 ans, ni 4, ni 6. Personne ne peut le dire aujourd'hui, ni Monsieur Macron, ni personne. Et donc, oui, ça peut être dommageable parce que plus on va vite, moins on est intelligent, plus on fait d'erreurs.
Also Alexandre Gardy sagt da, wenn es 10 Jahre dauert, Notre Dame wieder aufzubauen, dann brauchen wir eben 10 Jahre. Man kann niemals sagen 5 Jahre, auch nicht 4 oder 6. Niemand kann das heute sagen, auch nicht Macron. Und er warnt, wenn man zu schnell vorangeht, dann könnte das sehr wohl Schaden anrichten. Denn je schneller man fortschreitet, desto weniger intelligent sei es und desto mehr Fehler kann man machen.
Und auf welcher Argumentationsgrundlage stehen die Experten?
Die berufen sich in diesem Appell interessanterweise auf die französische Gesetzgebung, die ja sagt, dass französische historische Gebäude zu schützen sind. Und sie führen auch nochmal an, dass die Notre Dame im Weltkulturerbe aufgenommen worden ist. Und dazu sagen sie, einen solchen Schutz, den hätte es nicht gegeben, wenn es nicht auch ein gewisses Berufsethos gegeben hätte von den Menschen, die beim Erhalt und bei der Restaurierung zusammengearbeitet haben. Da führen sie dann nochmal an, dass Frankreich aus ihrer Sicht da bisher vorbildlich sich verhalten hat. Das spielt auch international eine große Rolle. Man habe hier in Frankreich exzellente Institutionen, so heißt es in diesem Appell, die in der ganzen Welt anerkannt sind. Und es sei auch nicht zufällig, dass der sogenannte Internationale Rat für Denkmalpflege in Paris sitzt. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die auch die UNESCO berät bei der Denkmalpflege, wenn es vor allem um das Weltkulturerbe geht. Also wie Frankreich in diesem Bereich spezialisiert ist, wird nochmal ganz stark herausgestellt. Da wird sogar nochmal die Feuerwehr gelobt. gelobt, die sich auch vorbildlich verhalten hätte beim Brand der Notre Dame und durch ihr Vorgehen das Schlimmste verhindert hätte. Man sei sich, so sagen die Experten in diesem Appell, durchaus darüber im Klaren, dass man dem ganz großen Desaster noch einmal entkommen sei. Also das ganz große Desaster heißt, dass die Kathedrale komplett eingestürzt wäre mit ihren 850 Jahren Geschichte, die man bis dahin bewahrt hatte. Also da nochmal ganz stark der Hinweis, so einfach geht es nicht. Man muss hier wirklich mit Bedacht handeln.
Das Zieldatum oder das Zieljahr haben Sie schon erwähnt, 2024. Dann könnte man sich natürlich als Besucher von Paris oder als Bewunderer von Notre Dame freuen über einen schnellen Wiederaufbau. Was spricht denn nun genau eigentlich für die Experten gegen dieses Tempo?
Also Sie zitieren da den Architekten Jean Nouvel und der hat genau auf diese Situation schon mal Bezug genommen und hat gesagt, man soll den Historikern und den Experten die Zeit für die Diagnose eines Gebäudes lassen, bevor man sich als Architekt über dessen Zukunft äußert. Und da sagen die Experten eben in ihrem Appell, sie wüssten sehr wohl, dass die Politik schnell sein will und dass auch dieses Bild der stark beschädigten Notre Dame Frankreich auch nicht schaden soll. Aber das, was eben aus der Notre Dame wird, das hat für sie eine ganz andere Reichweite als diese kurzfristigen Sorgen jetzt. Sie sagen auch, es wäre jetzt viel zu früh, über mögliche Lösungen Urteile zu fällen. Die würden ja auch abhängen von technischen Herausforderungen, die es jetzt gibt. In den letzten Tagen ist hier zum Beispiel immer wieder diskutiert worden, ob die Notre Dame eventuell gestützt werden muss. Also da spielen einfach auch technische Aspekte eine Rolle. Aber so glauben die Experten, die Notre Dame sei mehr eine Kathedrale. Es gehe nicht nur darum, effizient zu sein. Sie sagen wortwörtlich, nehmen wir uns die Zeit für die Diagnose. Experten sollen angehört werden. Es gibt eben, wie gesagt, Exzellente in Frankreich. Die säßen sogar im Kulturministerium dieser Regierung, heißt es in diesem Appell. All das stünde zur Verfügung. Genauso weltweite Forschungsprogramme, die sich mit der Notre Dame beschäftigt haben. Und mit diesen nationalen und internationalen Ressourcen würde Frankreich dann auch die besten Chancen haben, um Notre Dame in ihrer, so heißt es, symbolischen Würde wieder aufzubauen. Es ginge nicht nur um eine architektonische Geste, sondern um Millionen von Gesten. Also das spricht schon raus, das hört sich nicht so an, als ob es nach Meinung der Experten in 5 Jahren erledigt sei.
Und vor allem ein Thema, das eben nicht nur Frankreich und Paris bewegt, sondern die gesamte Welt. Was ist Ihr Eindruck, zumindest in Frankreich, in Paris? Wie ist dieser Appell aufgenommen worden? Was könnte er bewirken?
Also er hat erstmal große Aufmerksamkeit bekommen, weil sehr viele Medien darüber berichtet haben. Ob die Regierung beeindruckt ist, das halte ich ehrlich gesagt für fraglich, denn ich denke, dass dieser Druck, mit dem Wiederaufbau voranzukommen, für die Regierung doch einfach eine ganz andere Priorität hat als für die Experten. Und letztendlich benutzt die Regierung ja die gleichen Argumente. Sie sagt, ja, wir wollen die Experten anhören, aber es ist natürlich wesentlich moderater formuliert als jetzt in diesem Appell. Und es bleibt einfach dieser Eindruck, unterm Strich geht es doch um Schnelligkeit, um Effizienz. Ich habe mir heute noch eine ganz andere Frage gestellt, nämlich wie geduldig eigentlich die Öffentlichkeit sein wird. Denn wir sind jetzt gerade mal 2 Wochen nach dem Brand und es werden hier in den Medien munter rauf und runter die verschiedenen Modelle entworfen und diskutiert, wie die Notre Dame aufgebaut werden könnte. Neuester Vorschlag von heute, der in einem Architektenbüro entworfen wurde, ein Glasdach für die Notre Dame.
Was eher unwahrscheinlich sein dürfte. Christiane Kess über Kritik von hunderten Restauratoren und Kunsthistorikerinnen aus aller Welt an einer überalten Sanierung von Notre Dame. Vielen Dank. Ja, da kann man also als Autor was Schönes schreiben, als Intendant sich was Schönes vornehmen. Wer bringt es letztlich auf die Theaterbühne? Der Regisseur oder die Regisseurin, versteht sich. Das Regietheater ist in Deutschland weitestgehend unangefochten. Aus der Regie kommt die Kunst, da wird es jedenfalls oft gesehen. Und aus der Regie kommt auch das, was das Publikum spaltet. Im Münchner Volkstheater findet schon seit vielen Jahren ein Festival statt, das eines der wichtigsten für den Regienachwuchs gilt. Radikal Jung heißt es. Und Tobias Krone hat es für uns beobachtet.
Atemübungen gegen die Öffentlichkeit. Julian Meding steht auf der Bühne des Münchner Volkstheaters. Glatzköpfig, schwarzes T-Shirt. Das Stück ist ein Angstpiece, so der Titel. Und die Angst ist vor dem Publikum. Die Figur, die Julian Meding in diesem fulminanten Monolog darstellt, bekämpft ihre Agoraphobie.
Ich lasse nun angenehme Gedanken, Vorstellungen und Bilder aufsteigen. Dieser Ort ist mein innerer, sicherer Ort. Der Ort, an dem ich mich geschützt und geborgen fühle.
Doch die Realität ist stachlig. Über die Bühne verteilt sind Bälle aus NATO-Draht. Und die Hüpfburg, in die sich Julian Meding für einige Momente verkriecht, ist spätestens dann nicht mehr sicher, als ein kleiner Junge die Bühne stürmt. Das Sich-Aussetzen als Mensch mit Störung, als Körper, als Minderheit. Das hat auf dem Münchner Radikal-Jung-Festival Konjunktur. Für Regisseurin Anta Helena Recke, die mit Julian Meding das Stück erarbeitete, ist Therapie eine ambivalente Rüstung.
Viele Menschen haben ja im öffentlichen Raum zum Beispiel Angst davor, überfahren zu werden, weil sie eine gleichgeschlechtliche Liebe in der Öffentlichkeit zeigen oder weil sie nicht weiß sind oder so. Wenn jetzt aber jemand, der diese Probleme nicht hat, weil er ein weißer Mann ist, davon hört, von so einer Angst, dann kann es natürlich vorkommen, dass er sich, dass ihm in Anführungsstrichen durch unser System naturgegebene Recht zu entscheiden, was denn rational ist und was nicht, herausnehmen und sagen, ah, das ist aber keine begründete Angst, die ist irrational. Deswegen ist sie krankhaft.
Ist das irrationale Angststörung oder berechtigte Furcht? Genau diese schleichende Dekonstruktion der vermeintlichen Krankheit macht den Abend spannend. Denn für Unterprivilegierte ist manchmal auch der Therapeut keine Hilfe.
Das eigene, vermeintlich authentische Selbst hinten anzustellen, meinte der Therapeut, seien der entscheidenden Tugenden mündiger Bürgerlichkeit. Wahre Gleichheit setze Erwachsenheit voraus. Also die Fähigkeit, vom Privaten und Persönlichen abzusehen und nur das öffentlich Relevante zu behandeln.
Julian Meding spielt das Ganze mit rotziger, queerer Lässigkeit und mit einer unbändigen Kraft. Das Stück findet treffende Worte und Bilder für die Pathologie der Angst in einer längst nicht angstfreien Gesellschaft. Besuch in der Muckibude. Die Theatergruppe The Agency aus Berlin und München empfängt die Besucher in ihrer Tanzperformance Medusa Bionic Rising in einem zwischengenutzten Bürogebäude. Auf Matten und glitzernden Podesten stählen Fitness-Zombies ihren Körper. An der Bar kann sich das Publikum mit einem Proteincocktail stärken. Ich gebe dir ein bisschen Aloe Vera, das ist gut für das Innere und das Äußere. Könnte ich noch ein bisschen Protein dazu haben? Das können wir auf jeden Fall machen. In den folgenden 1,5 Stunden wechseln sich gymnastische Schwitzorgien und kleine Reflexionseinheiten an der Bar ab, die den politischen Überbau der Fitnessideologie abtasten, wie hier Trainerin Stacian Jackson mit Monster-Kontaktlinsen, die die Geschichte der Magenverkleinerung ihrer Mutter erzählt, während sie an einem Infusionsschlauch saugt.
And back then, Richard Cremona was the head of the public health services in America.
Damals war Richard Cremona Chef der amerikanischen Gesundheitsbehörde und der sagte, wir müssen 2 Kriege kämpfen, den gegen Terrorismus und den gegen Fettleibigkeit. Und Fettleibigkeit nannte er den Terror in uns. Er hat meine Mutter de facto eine Körperterroristin genannt. Doch dann geht es auch schon weiter. Unerbittlich stachelt Stacian Jackson ihre Fitnesssekte an.
Your body is a strategy.
Dein Körper ist eine Strategie, eine Option, ein Schlachtfeld. Die Kritik an der Körperoptimierung ist unterhaltsam und funktioniert als Performance. Besonders neu ist der Gedanke allerdings nicht.
Junge Regie beim Festival Radikal Jung, noch bis 5. Mai zu erleben und für uns schon beobachtet von Tobias Krone.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier Chantal Kiran.
Der Regisseur und Produzent John Singleton ist tot. Er sei im Kreise von Angehörigen und Freunden friedlich entschlafen, teilte seine Sprecherin mit. Er war der erste Afroamerikaner und zugleich der jüngste Regisseur, der mit seinem Erstling Boys in the Hood in der Sparte Beste Regie für einen Oscar nominiert wurde. Singleton wurde 51 Jahre alt. Frank Scholze soll neuer Generaldirektor der Deutschen Nationalbibliothek werden. Der Verwaltungsrat werde dem Bundespräsidenten seine Berufung vorschlagen. Im Januar 2020 soll er die Nachfolge von Elisabeth Niggemann antreten, die nach mehr als 20 Jahren in den Ruhestand gehen wird. Die Deutsche Nationalbibliothek ist mit ihren beiden Standorten in Leipzig und Frankfurt am Main die zentrale Archivbibliothek Deutschlands. Produkthinweise von Bloggern und Influencern in sozialen Medien sind einer Gerichtsentscheidung zufolge nicht zwangsläufig Schleichwerbung. Mit einem entsprechenden Urteil wies das Landgericht München die Klage eines Wirtschaftsverbandes gegen den Instagram-Star Kathi Hummels ab. Die Gerichtssprecherin Anne-Christine Fricke erklärt:
Der mündige Verbraucher muss, wenn er sich den Account einer Kathi Hummels anguckt, die eben auch in der Öffentlichkeit steht, die sehr viele Follower hat und die ihren Account anders als andere für alle zugänglich macht, wissen, dass es sich hier um ein Profil handelt, das zumindest auch kommerziell genutzt wird.
Das Urteil gilt allerdings nur für den Einzelfall und kann nicht für andere Blogger oder Influencer verallgemeinert werden. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Disney-Produktion Avengers Endgame hat in den nordamerikanischen und deutschen Kinos sämtliche Rekorde gebrochen. Aus Los Angeles, Nicole Markwald.
Der Superheldenfilm der Marvel Studios, die zu Disney gehören, hat gleich mehrere Rekorde geknackt. Weltweit spielte das Science-Fiction-Abenteuer um die Figuren Iron Man, Thor, Captain America und Black Widow 1,2 Milliarden Dollar ein. Avengers Endgame ist der 22. Film des Marvel Cinematic Universe. Zu der Reihe gehören Filme wie Spider-Man, Guardians of the Galaxy oder Captain Marvel. Sie gilt als die erfolgreichste Kinoreihe aller Zeiten.
In Deutschland sahen den Film zwischen Donnerstag und Sonntag mehr als 1,5 Millionen Besucher. Klaus Bußmann, der Mitbegründer der renommierten Skulpturprojekte, ist tot. Der Kunstkurator starb am Samstag im Alter von 77 Jahren, wie heute bekannt wurde. Gemeinsam mit Kaspar König hatte er 1977 die Skulpturprojekte ins Leben gerufen, eine internationale Schau von Plastiken im öffentlichen Raum der Stadt Münster. Sie findet parallel zu jeder zweiten Documenta statt und zählt zu den wichtigsten der Welt.
Can Türkiran mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Die Berliner Philharmoniker, Deutschlands wohl renommiertestes Orchester, gehen in eine neue Zeit mit dem neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko. Ende August geht's los. Der Nachfolger von Simon Rattle übernimmt offiziell. Und heute hat Kirill Petrenko seine erste Saison vorgestellt und schon mal geschwärmt.
Dieses Orchester hat eine Energiequelle in sich, die unbeschreiblich ist.
Unser Kritiker Uwe Friedrich ist im Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und Sie haben sich ganz bewusst diese Pressekonferenz heute in Berlin im Netz angeschaut, weil das ja auch ein wichtiger Ort ist für die Philharmoniker. Dort werden ja schon seit einigen Jahren Konzerte übertragen in der Digital Concert Hall. Dort vermarktet man sich stark. Also welches Bild haben die Philharmoniker dort im Netz heute abgegeben?
Also erstmal ein sehr professionelles. Natürlich, es gab einen Countdown, um die Spannung anzustacheln, wann es denn nun endlich losgeht. Das Ganze ging auch kostenlos. Jeder, der wollte, konnte zuschauen. Kirill Petrenko hat dann sich auch geäußert. Da habe ich dann doch ein bisschen geschmunzelt zum Schluss. Kirill Petrenko hat nämlich bei seiner ersten Äußerung gesagt, also er würde dann, wenn die Journalistenfragen kommen, gerne noch was zu seiner Repertoireauswahl und zur Perspektive sagen. Aber der Livestream endete mit dem offiziellen Teil, als eben gerade gesagt wurde, Frau Kollegin so und so, bitte Ihre Frage. Zack, riss der Stream ab. Ich dachte erst, ist jetzt mein persönlicher Stream hier, mein Router versagt, Sicherung rausgesprungen. Aber nein, offensichtlich will man es mit der Offenheit und mit der Transparenz auch nicht übertreiben, wenn dann vielleicht ja sogar kritische Fragen gekommen wären, sind in all den Jahren, in denen ich zu Philharmoniker-Pressekonferenzen gegangen, nie gekommen. Aber das ist der einzige Grund, den ich dafür sehen kann, dass man das eben nicht auch noch übertragen wollte für diese Eventualität.
Da wollte man sich offenbar absichern. Aber es gibt einen öffentlichen Termin, nämlich Ende August, wenn die 9. Sinfonie von Beethoven tatsächlich vor dem Brandenburger Tor gespielt wird. Einen Tag, nachdem sie in der Philharmonie selbst gespielt wird. Und Kirill Petrenko hat heute seine Programmauswahl so begründet.
Bevor mir überhaupt bewusst wurde, dass ein großer Beethoven-Jubiläum ansteht, war mir persönlich hundertprozentig klar, dass es nur ein Werk gibt, mit dem ich meine Tätigkeit hier beginnen könnte. Und das ist Beethovens 9. Sinfonie. Denn sie enthält für mich all das, was uns als Menschheit auszeichnet. Und zwar wie im positiven, wie auch im negativen Sinne.
Der sehr, sehr oft gespielte große Klassiker, gerade auch für Berlin natürlich, für diese lange geteilte Stadt ja auch eine wichtige Sinfonie. Ist es denn eine richtige Entscheidung, tatsächlich damit aufzuschlagen?
Ja, man wundert sich ein bisschen, denn wenn er sagt, die einzige Möglichkeit, fällt einem natürlich sofort ein. Er hätte ja auch eine große repräsentative Uraufführung machen können. Irgendetwas, was noch niemand gehört hat, wenn es vielleicht keine Uraufführung ist, irgendwas richtig Ungewöhnliches, wo er sagt, da hängt mein Herzblut dran. Ihr kennt das alle noch nicht, aber ich zeige euch, wie toll das ist. ist. Er nimmt das Zentralwerk der bürgerlichen Repräsentationskultur, Silvesterabend für viele nicht vorstellbar ohne 9. Symphonie und alle Menschen werden Brüder. Ja, das könnte man als konservatives, wenn nicht gar reaktionäres Zeichen deuten. Aber Kirill Petrenko ist ein so ernsthafter Musiker, der sofort auch betont hat, die soziale Entstehungsgeschichte der Kunst interessiert ihn, die historischen Gegebenheiten. Und wie ist das für uns heute zum Sprechen zu bringen? Und wenn man diese 9. Symphonie ernst nimmt, merkt man, dass das ein ganz zerrissenes Werk ist zwischen Klassik und Romantik. Beethoven selbst, der mit der Form gehadert hat, das bricht immer wieder fast ab, ist ein ganz sprödes Werk, wenn man es denn ernst nimmt und nicht nur repräsentativ auftrumpfend als Europahymne. Insofern ist es natürlich schon eine tolle Wahl, weil Kirill Petrenko zuzutrauen ist, dass er das wirklich auch schafft, hörbar zu machen.
Da gibt es noch keine richtige Aufnahme mit den Philharmonikern, mit der 9. Sinfonie, mit Kirill Petrenko, aber von der 7. Und da hören wir mal rein, wie sein Beethoven klingt mit den Philharmonikern. Kirill Petrenko mit dem Berliner Philharmonikern aus der 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Genau dieses Stück wird auch genutzt für ja, die Internetpräsenz der Berliner Philharmoniker und eben auch für die Vermarktung der Konzerte. Darüber haben wir am Anfang auch gesprochen. Genau dieses Stück ist dann auch zu hören und auch zu sehen, weil Sie schon, Uwe Friedrich, über die soziale Funktion auch dieser 9. Sinfonie, mit der er dann Ende August eröffnen will, gesprochen haben. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt gewesen für Simon Rattle, für den Mann, der vor ihm dort Chefdirigent war bei den Berliner Philharmonikern, tatsächlich die Vermittlung, das Education Program, wie er es genannt hat, also sich zu öffnen auch für Schichten, die vielleicht nicht so oft ins Konzert gehen, auch für Jugendliche, die vielleicht mit klassischer Musik erst einmal wenig anfangen können. Inwieweit will Kirill Petrenko da anknüpfen?
Das wird er weiterführen. Er nennt es Musikvermittlung, will es nicht mehr Education genannt wissen. Er wird in dieser kommenden Spielzeit zur Angelika aufführen mit Stipendiaten der Herbert von Karajan Akademie und mit Teilnehmern der Vokalhelden. Das ist eben ein Teil dieser Musikvermittlungsaktionen der Philharmoniker. Auch sonst wird er sich dort weiterhin engagieren. Man muss sagen, in der kommenden Spielzeit ist er ja auch noch das letzte Jahr Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München. Er wird in Berlin selbst in der Philharmonie gar nicht so oft in Erscheinung treten, öfter auf Tournee. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass er sich sozusagen das internationale Renommee noch erarbeiten muss. Ich erinnere mich, als er nach München ging, da wurde ich von Münchner Kolleginnen gefragt, du kennst ihn doch aus Berlin, taugt der wirklich was? Und dann haben die sich sehr schnell davon überzeugt.
Da war er noch an der Komischen Oper Berlin.
Und jetzt geht sozusagen der nächste Schritt, die internationale Karriere auf Tournee mit den Philharmonikern. Hier ist er noch nicht ganz so präsent, aber das wird in der darauffolgenden Spielzeit sicherlich nochmal gesteigert.
Und er muss ja vorbereitet sein auf dieses Publikum in Berlin, was ja ein anderes sein dürfte als in München.
Das Münchner Publikum ist natürlich extrem bürgerlich, extrem gepflegt in jeder Hinsicht und auch nicht so direkt in der Reaktion wie das Berliner Publikum. Petrenko hat angekündigt, Randwerke des Repertoires aufzuführen. Da hat er Joseph Suk genannt, George Enescu, Glier, Glasunov, Hinde mit Karl Amadeus Hartmann. Da kann man natürlich sagen, auch in Berlin sind die nicht unbekannt. Die Klangkörper des Deutschlandradios führen das regelmäßig auf. Für die Philharmoniker ist das natürlich ja, schon fast Avantgarde. Und das Publikum, das Abonnementpublikum der Philharmoniker scheut auch nicht davor zurück, solche Werke, so ein Hindemith mal hemmungslos zu zerhusten, wenn ihnen das nicht gefällt. Ich glaube, da wird sich Kirill Petrenko wohl auch noch ein bisschen dran gewöhnen müssen, dass das Berliner Publikum etwas schroffer gerne mal reagiert, wenn ihm was nicht gefällt.
Wir dürfen gespannt sein auf die erste dann offizielle Saison von Kirill Petrenko als Chef. Dirigent der Berliner Philharmoniker am 23. August das Antrittskonzert, wie gesagt mit Beethovens 9. Einen Tag darauf dann Open Air vor dem Brandenburger Tor, ebenso mit dieser 9. Sinfonie. Und heute diese Vorstellung verfolgt für uns im Netz ganz bewusst Uwe Friedrich, unser Kritiker, Musik- und Opernkritiker. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und für diese Hintergründe gesorgt haben. Und weil Sie gerade schon über öffentlich-rechtliche Kunstproduktionen gesprochen haben, dann bleiben wir doch einfach vielleicht mal kurz noch dabei, nämlich bei den Hörspielen. Dafür steht ja öffentlich-rechtliches Radio auch und da sind wir auch stolz drauf. Und wenn es eine Art, ja, wie soll man sagen, Oscar für deutschsprachige Hörspiele gibt, und das seit Jahrzehnten unangefochten, dann ist es der Hörspielpreis der Kriegsblinden. Und den bekommt in diesem Jahr Susanne Maria Hempel für ein Hörspiel, das sich Jochen Meißner für uns angehört hat.
Darf ich noch eine dumme Frage stellen? Das sind keine dummen Fragen, Susanne. Frag, was du willst. Du stellst dir die Seele nicht stofflich vor, oder? Was ist denn jetzt stofflich, muss ich jetzt fragen. Ja, stofflich heißt das wie ein Pullover. Nee. Entschuldigung. Nee, stofflich wie ein Pullover meine ich nicht, sondern dass das feine Gebilde der Seele aus kleinsten Atomen besteht. Das ist gar nicht so schlecht, die kleiner bei weitem sind als die Elemente des Wassers. So denke ich auch. Da du nun also siehst, wie rasch aus zersprungenen Gefäßen nass auseinanderfließt und Wasser ins Weite entweicht, glaub mir, dass auch die Seele noch schneller sich teilt auseinander und noch rascher vergeht und in ihre Atome sich auflöst, ist sie einmal den Gliedern des Menschen entflohen und entwichen. Also sie ist, wie soll man sagen, ich stelle sie mir vor, wie wenn du durchgreifen könntest, wie ein Nebel. Ein Nebel halt, da kannst du ja auch durchgreifen. Und der ist aber trotzdem da, ne? Und empfindlich wie ein rohes Ei. Also, es darf eben nicht verletzt werden. Das muss eben beschützt werden, behütet werden, ne?
Es ist der altrömische Philosoph Lukrez, der die menschliche Seele als in Atomen organisiert und deswegen als flüchtig, verletzlich und sogar sterblich aufgefasst hat. Doch die Basis für Susanne Maria Hempels Hörspiel auf der Suche nach den verlorenen Seelenatomen ist nicht in erster Linie der philosophische Diskurs. Es sind ihre Erfahrungen, die sie in Gesprächen mit einem ehemaligen Strafgefangenen gemacht hat, der in den letzten Jahren der DDR als vermeintlicher Republikflüchtling verurteilt und im Gefängnis drangsaliert wurde. Dabei ist ihm, wohl in einem Akt notwehrhaften Selbstschutzes, die Seele abhanden gekommen, und die ist noch nicht an ihren angestammten Ort zurückgekehrt. Schon bevor das Stück mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet wurde, ist es von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Jahres 2018 gewählt worden. Anlässlich dessen hat Susanne Maria Hempel von ihrer Arbeit berichtet.
Ich arbeite sehr gerne mit dem, was ich vorfinde. Und wenn das Geschichten sind oder Gespräche sind oder, sagen wir mal, Erfahrungen, die Menschen mit mir teilen, dann bin ich in der Position des Erzählers, der das hört und das weiterträgt und weitererzählt. Und ich kann das nicht jemand anders geben. Das ist eine Erfahrung, die mir übereignet wird. Und es liegt an mir, sie zu einer eigenen Erfahrung zu machen und dann noch zu übertragen.
Susanne Maria Hempel überträgt diese, ihre Erfahrung, indem sie ihre penibel transkribierten Aufzeichnungen selbst spricht und dabei auch als Gesprächspartnerin in ihrem Stück auftaucht. Damit beantwortet sie eine der zentralen Fragen des Hörspiels, nämlich die Frage, wer spricht, auf eine so noch nie gehörte Weise. Indem sie die Rollen wechselt und Texte, die zunächst gar nicht die ihren sind, mit ihrer Stimme verlebendigt und beglaubigt, definiert sie das traditionelle Genre des Hörmonologs neu. Und so etwas gelingt nur wenigen Autoren und schon gar nicht im fast ersten Anlauf. Der dokumentarische Originalton interessiert Susanne Maria Hempel nicht, weil den Stimmen schon zu viel individuell Verortbares anhafte.
Die Arbeit beruht so sehr, so wesentlich darauf, Sachen aus dem Weg zu räumen. Man versucht sozusagen alle möglichen sozialen Schubläden und alles Mögliche, was so vorab klassifiziert, einfach beiseite zu räumen, damit man zu den Worten vordringen kann oder eben zur Erfahrung.
Susanne Maria Hempels Arbeit ist die der Verdichtung, der Überformung und der Kontextualisierung.
So ist es neben der lucrezianischen Vorstellung von den verlorenen Seelenatomen vor allem die berührende dokumentarische Geschichte, die ihr Hörspiel ausmacht. Flankiert wird sie von der Rekonstruktion des deutschen Kunstliedes, das, wie es die Jury zum Hörspiel des Jahres formuliert hat, in elektronischer Entfremdung präsentiert wird. Natürlich auch mit der Stimme der Autorin Susanne Maria Hempel.
Aus meinen Tränen sprießen viel blühende Blumen hervor. Und meine Seufzer werden ein Nachtigallenchor. Und wenn du mich lieb hast, Kindchen, schenk ich dir die Blumen all. Und vor deinem Fenster soll klingen das Lied der Nachtigall.
Auf der Suche nach den verlorenen Seelenatomen. Susanne Maria Hempel und ihr Hörspiel, das sich Jochen Meißner für uns angehört hat. Dieses Hörspiel bekommt den Preis der Kriegsblinden und zwar überreicht in der nächsten Woche im Deutschlandfunk-Funkhaus in Köln. Und Hans von Trotha schaut in die Feuilletons von morgen.
Wahlkampf wird im Feuilleton selten wegen der Themen zum Thema, für die das Feuilleton zuständig wäre. Er wird eher selbst zum Gegenstand der Betrachtung. Die Welt fügt dem noch eine Kategorie hinzu, nämlich im Feuilleton selbst Wahlkampf machen. Jan Küweler stürzt sich auf einen Satz von Robert Habeck im Bild-Interview, nämlich: Um zu glauben, im eigentlichen Sinn habe ich wohl zu viele Philosophen gelesen. Ich bin auch nicht in einer Kirche. Den er zum Anlass nimmt, sich zu fragen, wofür Habeck wohl noch alles zu viele Philosophen gelesen hat und sich eine ganze lange Weltspalte lang selbst Antworten zu geben, à la: Um Boris Palmer abzufeiern, im eigentlichen Sinn habe ich wohl zu viele Philosophen gelesen, ich fahre auch gern Bahn. Womit wir beim Thema Dunkelhäutige auf Plakaten wären, das Jörg Henschel in der Süddeutschen aufgreift, in einem Feuilleton-Kommentar über den Wahlkampf. Er zitiert die im Spiegel kolportierten Worte des Schriftstellers und AfD-Beraters Thor Kunkel. Unbequeme Wahrheiten, also Tatsachen, könne die AfD auf ihren Plakatmotiven nicht zeigen, ohne sich den Vorwurf des Rassismus einzuhandeln. Kunkels Alternativvorschlag gehört definitiv ins Feuilleton. Statt die Parolen mit nachgestellten Fotos, etwa von der Kölner Silvesternacht, zu illustrieren, berichtet Jörg Henschel, ergoogelt Kunkel historische Gemälde, die ähnliche Sachverhalte zeigten. Ganz oben auf seiner Liste stand, so Henschel, das Bild »Der Sklavenmarkt«, das Jean-Léon Gérôme 1866 gemalt hat. Es zeigt eine nackte weiße Frau, umringt von finster dreinblickenden Arabern. »Damit aus Europa kein Eurabien wird«, steht darüber. Jörg Henschel schreibt: »Statt noch grellere Bilder einer angeblichen Krise zu erfinden, behauptet man, diese Krise habe einen jahrhundertealten Vorlauf. Was, so Henschel, die AfD und Thor Kunkel aber ganz offensichtlich nicht bedacht hatten, ist das Eigenleben und die eigene Wirkung dieser Gemälde. Gérôme war nicht etwa, wie die AfD vorgibt, ein Dokumentarist von schlimmem Missbrauch. Er hat die Lüsternheit seiner Kunden bedient. Sein Gemälde ist Pornografie, die das orientalische Setting zur Legitimierung braucht.« Paul Ingendahl blickt in der FAZ zurück auf den polarisierten Spanien-Wahlkampf, in dessen Folge die Ultrarechten auch in das dortige Parlament einziehen. Was bedeutet, Spanien wird also ähnliche Probleme bekommen, wie Deutschland sie mit der AfD hat. Vergröberung des Diskurses, Steigerung des Lärmpegels. In Österreich hat der längst uhrenbetäubende Ausmaße angenommen. Im Fall Wolf zum Beispiel, den Stefan Löwenstein in der FAZ so zusammenfasst: In Österreich geht die blaue Wolfsjagd weiter. Dabei steht Blau für die rechte Regierungspartei FPÖ und Wolf für den ORF-Journalisten Armin Wolf. Mit Gebrüll nennt Laila Al-Serrouri ihre Darstellung in der Süddeutschen und unterstreicht so den Lärmpegel im Nachgang eines Wolf-Interviews mit dem FPÖ-Spitzenkandidaten bei der Europawahl Harald Wilimski, währenddessen dieser angedroht hat, das Interview werde für Wolf, Zitat, Folgen haben. Und siehe da, Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache warb gleich für ein neues ORF-Gesetz, mit dem die Rundfunkgebühren gestrichen werden sollen. Er werde wie ein Löwe dafür kämpfen. Von beiden Regierungsparteien sei der Druck auf die Redaktionen enorm geworden, erzählen Wiener Journalisten, so Alserori weiter. Jeder Journalist, den ich kenne, zitiert sie, den früheren Chefredakteur einer großen Tageszeitung, überlegt beim Kommentarschreiben nun, ob die negativen Konsequenzen die kritische Meinung auch wert sind. Stefan Löwenstein fügt in der FAZ hinzu, in einer Satiresendung wurde bei der Bemerkung, FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache habe einen Weg vom Neonazi zum Sportminister zurückgelegt, das Wort Neonazi mit einem Piepton überblendet. Dabei, so Löwenstein, hat sich der junge Strache nachweislich in einem Neonazi-Umfeld bewegt. Vergröberung des Diskurses, Steigerung des Lärmpegels, nennt das Paul Ingendey in der FAZ und fügt hinzu, der künftige spanische Regierungschef muss ein Pragmatiker sein, ein Manager des Kuddelmuddels. Das dürfte für den Gewinner der Europawahl erst recht gelten.
Hans von Trotha aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.